Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr alle heute Abend gekommen seid. Schön, dass ihr jetzt live zuschaut auf www.julmediatv.de oder wenn ihr später das Video anschaut. Wir haben Großes vor, nachdem wir Offenbarung 17 abgeschlossen haben letzte Woche, wollen wir uns jetzt an Offenbarung 18 wagen. Ein Kapitel, das auch eher nicht so selten studiert wird und das es verdient, gründlich angeschaut zu werden. Gerade am Anfang haben wir einige ganz, ganz, ganz wichtige Dinge, die wir studieren wollen. Heute soll es um den ersten Vers gehen, der ist eine der Schlüsselverse überhaupt in Offenbarung 18. Und bevor wir beginnen, wollen wir mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns auch an diesem Tag behütet und bewahrt hast, dass du bei uns gewesen bist in allen Situationen und dass wir jetzt an diesem Abend zu dir kommen können, um von dir zu lernen, um aus deinem Wort zu erfahren, was du vorhast mit dieser Welt und was dein Evangelium noch alles bewirken wird. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir deine Botschaft für uns persönlich verstehen, dass wir begeistert werden für dein Evangelium und dass wir Teil dieser Bewegung werden, die hier in Offenbarung 18 beschrieben wird. So sprich durch deinen Heiligen Geist zu uns und wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen. Offenbarung 18, Vers 1. Hier beginnt offensichtlich ein neuer Abschnitt. Johannes sagt, und nach diesem, das ist oft so seine Formulierung für das, was ich bisher beschrieben habe, das war so eine Sache für sich und jetzt kommt etwas Neues, ein Einschnitt, eine neue Idee, eine neue Vision, ein neues Bild. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Also der Vers an sich ist erstmal relativ simpel. Er sieht einen Engel, der kommt vom Himmel und der strahlt und aufgrund des Lichtes wird die Erde erleuchtet. Aber in dem Vers steckt enorm viel drin. Einige Dinge, die vielleicht zu den wichtigsten Botschaften gehören, die man als bibeltreuer Christ in dieser Zeit überhaupt studieren kann. Das ist quasi nicht nur gegenwärtige Wahrheit, das ist gegenwärtigste Wahrheit sozusagen. Wir wollen uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben also diesen Engel aus dem Himmel mit großer Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Gibt es irgendwelche Stellen in der Offenbarung, wo ihr das so ein bisschen mit verbinden würdet? Oder steht der Vers so ganz alleine für sich, ohne jegliche Verbindung zu anderen Kapiteln oder anderen Passagen der Offenbarung? Gibt es irgendeine Stelle in der Offenbarung, wo ihr sagt, ja, da passt das dazu, da gehört das dazu, da sollte man das irgendwie mit verbinden? Also die klassische Idee ist natürlich, dass wir die dreifache Engelsbotschaft haben, ja? Und die haben wir in Offenbarung 14, Vers 6 und folgende. Und da haben wir wie viele Engel? Da wird drei Engel. Und die Idee ist jetzt, dass in Offenbarung 18 quasi ein weiterer Engel dazukommt. Woher kommt die Idee? Wie kommt man darauf, dass dieser Engel hier sozusagen eine Verstärkung oder ein Zusatz zur dreifachen Engelsbotschaft ist und mit der dreifachen Engelsbotschaft verknüpft werden sollte? Hat jemand eine Idee? Ja. Genau, in Offenbarung 18, Vers 2 haben wir dann die Botschaft des Engels. Die ist erstmal dieselbe wie die zweite Engelsbotschaft, nur mit lauter Stimme und noch mit einigen Details erweitert. Nicht wahr? Da gibt es noch ein paar, wird noch ein bisschen ausgeführt mit den Dämonen und den unreinen Geistern und den verhassten Vögeln und so weiter. Das ist dieselbe Botschaft, die jetzt quasi intensiviert wird. Das heißt, wir können schon mal sicher feststellen, dass dieser Engel aus Offenbarung 18 nach den anderen drei Engeln kommt. Ja, das ist sozusagen eine Verstärkung dessen, was schon gepredigt worden ist. Und deswegen spricht man manchmal auch von dem vierten Engel. Ja, der Engel, Ellen White würde auch sagen, der Engel, der die Dreifach-Engelsbotschaft unterstützt, verstärkt, der sie zum Abschluss bringt. Also, wenn wir glauben, dass die Dreifach-Engelsbotschaft unsere Botschaft ist, wenn wir glauben, dass wir diese Botschaft in die ganze Welt tragen sollen, sollten wir Interesse an Offenbarung 18 haben, denn das ist quasi der Abschluss des Werkes. Sehr gut soweit. Fällt euch vielleicht noch eine Stelle in Offenbarung ein? Aus Offenbarung 14, da werden wir immer wieder darauf zurückkommen natürlich, aber fällt euch noch eine andere Stelle ein in der Offenbarung, die ebenfalls Parallelen hat zu diesem Vers? Offenbarung 10. Was sind die Parallelen in Offenbarung 10 zu dem Vers hier? Also erstmal haben wir in Offenbarung 10 auch einen Engel und der steigt vom Himmel herab, während in Offenbarung 14 ja die drei Engel sich wo bewegen? Die fliegen durch den Himmel, ja, und das soll gar nicht in Frage stellen, dass es hier eine Verbindung gibt, aber die Bewegung vom Himmel herab von einem Engel macht eine deutliche Parallele zwischen Offenbarung 10 und Offenbarung 18. Also in beiden Fällen kommt ein Engel vom Himmel auf die Erde und du hast gesagt, in Offenbarung 10 leuchtet sein Angesicht. Ja? Wie weit leuchtet das denn in Offenbarung 10? Was meint ihr denn? Welchen Einfluss hat sein Leuchten in Offenbarung 10? So geografisch betrachtet. Wie die Sonne, ja, und die Sonne erleuchtet letztendlich die ganze Welt, ja. Es heißt ja auch, er steht mit einem Fuß auf dem Meer, mit einem anderen auf der Erde, also auch diese weltweite Idee. Auch wenn da nicht steht, dass die ganze Erde wurde erleuchtet, ist das doch vergleichbar, ja. Da ist Offenbarung 10 hier ein Engel, der herabkommt, der leuchtet und eine weltweite Botschaft hat, und das ist in Offenbarung 18 ein Engel, der vom Himmel herabkommt, der leuchtet und der eine weltweite Botschaft hat. Also da muss es eine Verbindung zwischen Offenbarung 10 und Offenbarung 18 geben. Wer ist denn der Engel in Offenbarung 10? Das ist Jesus, das haben wir schon mehrfach deutlich gesagt. Und was ist der Grund seines Kommens? Was ist der Grund seines Kommens? Also was ist seine Botschaft? Ja, er bringt das Buch Daniel, er bringt die prophetische Botschaft, das geöffnete Büchlein. Er hat eine Botschaft an das Volk Gottes. Ja? Im Grunde genommen kann man eigentlich diese beiden Ideen miteinander kombinieren. Vielleicht so. Da haben wir erstmal Offenbarung 10. Ja, da kommt der Engel mit der Adventbotschaft. Was passiert, als die Adventbotschaft gepredigt wird nach Offenbarung 10? Was passiert mit den Menschen? Ja, sie werden erleuchtet, genau. Also die das annehmen, die essen das Buch Daniel, sind begeistert und dann ist es süß im Mund, bitter im Magen. Warum? Weil es eine große Enttäuschung gibt. Was ist der Auftrag nach der großen Enttäuschung? Genau, das steht in Offenbarung 10, Vers 11. Und er sprach zu mir, du sollst nochmals weissagen über Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Welche Botschaft ist denn die, die an Völker, Nationen, Stämme und Sprachen gehen soll? Offenbarung 14, also von Offenbarung 10, wir haben also den einen Engel, der vom Himmel herabkommt, der diese Adventbotschaft ins Leben ruft, die Miller-Bewegung. Da gibt es eine große Enttäuschung. Aber ihr Auftrag ist noch nicht zu Ende. So entsteht jetzt die dreifache Engelsbotschaft, Offenbarung 14, ja. Und das sind diese drei Botschaften, die wir lang und breit studiert haben, die wir gut kennen, die in die ganze Welt gehen. Aber zum Ende haben wir quasi dann nochmal Offenbarung 18, wieder ein Engel, der aus dem Himmel kommt. Sozusagen, das ist wie, als wenn am Anfang was Besonderes ist und am Ende was Besonderes ist. Ja? Die drei Engel werden quasi von zwei Engeln eingerahmt. Ein Engel, der die Miller-Bewegung initiiert, dann kommt daraus die dreifache Engelsbotschaft und dann ein weiterer Engel, der wieder vom Himmel herabkommt, wieder strahlend die ganze Erde umleuchtet und damit dann das Werk abschließt. Ja? Interessant ist auch, dass in Offenbarung 10 der Engel erschreit, in Offenbarung 18 erhoben, mächtige Stimme. Ganz genau, in beiden Fällen haben wir da eine laute Stimme, noch fast lauter als die in Offenbarung 14. Ja, hier heißt es, er brüllt wie ein Löwe brüllt. Ja, hier haben wir diesen lauten Ruf. Euch ist vielleicht die Idee bekannt, dass uns gesagt worden ist, dass das Werk abschließen wird in derselben Kraft, eigentlich noch kraftvoller als die Millerbewegung. Ja, also da gab es die Millerbewegung, die unglaublichen Einfluss und Eindruck gemacht hat auf die Gesellschaft damals. Daraus entsteht die Bewegung der dreifachen Engel, ja? Die geht durch die ganze Welt, aber bis heute, müssen wir ehrlich sagen, hat die Adventgemeinde niemals den Einfluss, die Durchdringung in die Gesellschaft gehabt wie die Millerbewegung. Ja? Und wir sind bekannt, hier und da, manchmal mehr, manchmal weniger, in Simbabwe und Sambia mehr als in Deutschland und in Italien manchmal noch weniger, ja, aber, oder in, weiß ich, im Libanon oder so. Aber die Idee ist, dass am Ende ein Werk sein wird, das wieder vergleichbar ist mit dem von Offenbarung 10, wo offensichtlich auch wieder Christus im Zentrum ist, wo offensichtlich auch wieder eine prophetische Wahrheit gepredigt wird, also keine neue, sondern dieselbe Botschaft natürlich, aber mit einer verstärkten Intensität. Ja? Ganz genau. Ja, ganz genau, weil wir haben ja auch Offenbarung 14 ganz deutlich, das sind Menschen, die Gott beruft, das Evangelium zu predigen. Das ist nicht einfach nur, das sind keine echten Engel, das ist auch nicht Gott, ja. Also diese Kombination ist sehr, sehr wichtig. Dankeschön. Jetzt also haben wir also eine Idee, wo wir diesen Engel hinverorten sollen. Was wir in Offenbarung 18 hier haben, ist der Abschluss der dreifachen Engelsbotschaft, nachdem in Offenbarung 16 und 17 jetzt die Plagen berichtet worden sind, nicht wahr? Das zeigt in Offenbarung 18 nochmal, gehen wir einen Schritt zurück. Wir schauen noch einmal, wie dieses Werk des Evangeliums zum Abschluss kommen wird. Und das verdient ein bisschen genauere Beachtung. Wo finden wir denn im Alten Testament Hinweise darauf, dass die Erde erleuchtet werden soll von der Herrlichkeit Gottes? Da gibt es ein paar Texte. Wir schauen, fangen mal mit Jesaja 60 an. Der ist vielleicht am bekanntesten. Jesaja 60 ab Vers 1. Schauen wir mal Jesaja 60. Ein Text, von dem uns übrigens der Geist der Weissagung sagt, dass er insbesondere seine Anwendung findet auf die Adventgemeinde in der letzten Zeit. Jesaja 60, Vers 1, da heißt es, mache dich auf, werde Licht. Da sieht man also den Teil, den der Gläubige tun muss. Ja? Dieses Werk wird nicht abgeschlossen dadurch, dass wir sitzen bleiben und hoffen, dass jemand anderes es tut. Mache dich auf, werde Licht, das Aktion, das Aktivität dabei. Werde Licht, denn dein Licht kommt. Und dann wird dieses Licht beschrieben und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist diese Verbindung zwischen dem, was Connell gesagt hat, die Verbindung zwischen dem, was der Mensch tut und was Gott mit ihm tut. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und also schauen wir bis dahin erstmal. Was ist der Zustand der Welt hier in Jesaja 60, Vers 2? Finster und dunkel und dann kommt das Licht. Welche anderen Bibeltexte kennt ihr, die diese Idee haben, dass Dunkel und Finsternis und dann kommt das Licht? 1. Mose 1, Vers 2, die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und wie kommt das Licht hinein? Durch das Wort Gottes. Kennt ihr noch eine Stelle, wo Finsternis ist und dann kommt Licht hinein? Außer Johannes, 1. Mose 1. Paulus sagt das auch im Korintherbrief in 1. Korinther 4, Vers 6, wo er sagt, dass sie, denn Gott, der so das Licht hat hervorbrechen lassen, ich war am ersten Schöpfungstag, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen. Wir gucken wir gleich nochmal an den Vers. Aber gibt es noch eine Stelle, wo Licht ist, wo Finsternis ist und dann Licht kommt? Danke. Nehmen wir den Vers schon mal dazu. Was ist das? Psalm? Psalm 37, Vers 6 sagt uns, das Licht ist Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, die sie in unserem Leben zeigen soll. Das ist nämlich sehr wichtig jetzt. Denn Offenbarung 18 handelt nicht davon, dass wir einfach lauter rufen und schneller missionieren, sondern das hat eine bestimmte Qualität. Und diese Qualität hat damit schon zu tun, das werden wir genau gleich anschauen, die Gerechtigkeit Gottes. Ja? Aber, also nochmal, wir haben ersten Schöpfungstag, das ist dunkel, dann kommt das Licht. Andere berühmte Stelle, nicht in 1. Mose, sondern in Johannes, im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Dann Vers 4, in ihm war das Leben war das Licht der Menschen, das Licht leuchtet in die Finsternis. Ja, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Dort ist, kommt das Licht wie in die Finsternis? In Johannes 1? Ja, durch das Wort, genau, aber das Wort ist da nicht einfach nur ein Satz, sondern es heißt, in ihm war das Licht. Das heißt, das Licht kommt durch Jesus. Vielleicht uns vollkommen klar, wir müssen es nochmal betonen. Das Licht, das hier in Jesaja 60 die Erde durchdringen soll, ist nur denkbar, wenn Christus im Wort gepredigt wird und die Bibel so ausgelegt wird, dass Christus in meinem Zentrum ist. Schaut den Text nochmal an. Was genau bewirkt das Licht, oder wie genau kommt das Licht zu uns, damit wir es weitergeben können? Was genau wird hier als das Licht beschrieben? In Jesaja 60. Was genau ist das Licht hier in Jesaja 60? Also wir hatten schon in Psalm 37, dass die Gerechtigkeit Gottes ist, aber was ist hier, was wird hier beschrieben als das Licht? Ja, in Jesaja 58 haben wir diese Idee, dass wenn wir für die anderen da sind, wenn wir selbst aufopfernde Liebe praktizieren, das ist das, was der Paulus in Galater sagt, der Glaube, der durch Liebe wirksam wird, dann geht dein Licht schnell, wird dein Licht schnell hervorbrechen, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Vers 8, genau. Aber schaut mal den Text direkt hier an, Jesaja 60, was ist das Licht? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ist das Licht? Das stimmt. Aber in Jesaja 60, Vers 1. Die Herrlichkeit. Genau, die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes. Da hast du natürlich vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast. Aber lass uns mal diesen Begriff noch vor Augen halten, weil den müssen wir gleich noch weiter studieren. Wenn das Licht in der ganzen Erde sich verbreitet, verbreitet sich die Herrlichkeit Gottes. Es gibt nämlich einige alttestamentliche Textstellen, die davon sprechen, dass die Erde voll wird von der Herrlichkeit Gottes. Und dann gibt es Stellen, die davon sprechen, dass die Erde erfüllt wird von dem Licht. Und das ist ein und dasselbe. Das muss man vor Augen halten. Diese Textstellen kann man alle zusammennehmen, damit man ein besseres Bild dann hat. Die Herrlichkeit Gottes ist, und das können wir jetzt nochmal anschauen in 2. Korinther 4, Vers 6. 2. Korinther 4, Vers 6. Da haben wir diese Ideen nochmal zusammengenommen. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wo sieht man die, diese Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes? Im Angesicht Jesu. Das heißt, die Menschen haben sich vielleicht gefragt, was ist die Herrlichkeit Gottes? Das geht ja oft in der Bibel. Ja, die Herrlichkeit des Herrn wird erscheinen. Ja, Jesaja 40, wo es heißt, er macht ebnet die Wege. Ja, denn die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Was ist die Herrlichkeit? Sind das irgendwelche enorm starken Lichtstrahlen? Ja, er sagt, wir sehen das im Angesicht Jesu. Könnt ihr euch erinnern an Philippus? Als er sagte, zeig uns den Vater. Was hat er gesagt, Jesus? Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Und was hat Gott dann zu ihm gesagt? Ich bin gnädig, wie ich gnädig bin, barmherzig, gütig. Als Philippus sagte, lass uns den Vater sehen, sagte Jesus, so lange bin ich bei euch und ihr habt mich noch nicht erkannt. Johannes 14, Vers 8. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Diese Herrlichkeit, schaut mal in Johannes 1 und dort Vers 14. Da wird diese Herrlichkeit erklärt, was es ist. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte uns. Das ist eigentlich eine Anspielung auf Jesaja 40, wo es heißt, nicht wahr, dass die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch wird es sehen. Ja? Das Wort des Herrn wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und jetzt kommt die Beschreibung der Herrlichkeit. Was ist die Herrlichkeit? Gnade und Wahrheit. Gottes Herrlichkeit ist, dass sich Gerechtigkeit und Gnade geküsst haben, wie es der Psalm sagt, nicht wahr? Dass Friede und Gerechtigkeit zusammengekommen sind. Bei Gott ist nicht nur Gnade ohne Gerechtigkeit, denn das würde das Sündenproblem für immer, also das würde verewigt werden, ja? Bei Gott ist aber nicht nur Gerechtigkeit ohne Gnade, denn dann, wo wäre dann die Liebe? Bei Gott sind Gnade und Wahrheit kombiniert. Was bedeutet es dann also, wenn Jesaja 60 sagt, dass die Herrlichkeit des Herrn über uns aufgeht? Genau, dass wenn die Menschen mich sehen und dich sehen, sollen sie zwei Dinge kombiniert sehen, von denen wir Menschen immer uns auf ein spezialisieren und das andere weglassen. Entweder sind wir so gnädig, dass wir die Wahrheit meiden, haben immer Verständnis für die anderen, aber kein Verständnis für Gottes Wort. Oder aber wir haben Verständnis für das Wort Gottes und sehen die Fehler bei den anderen. Aber das Wesen Jesu war es, die Wahrheit hochzuhalten und trotzdem Liebe zu haben. Ja, wie hat er das denn möglich gemacht? Wie war das? Wie war das möglich? Wie konnte er gnädig sein und trotzdem die Wahrheit hochhalten? Wie war ihm das möglich? Wie hat er das gemacht? Warum konnte Jesus, das ist ein ganz, 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 ganz praktischer Punkt für uns, warum konnte Jesus gleichzeitig gnädig sein, der Frau vergeben, der Ehebrecherin und gleichzeitig die Wahrheit hochhalten? Warum konnte er das? Warum war das technisch möglich? Weil er bereit war, die Schuld auf sich zu nehmen. Nur so konnte er gnädig sein und gerecht. Das war nur möglich, indem er selbst verzichtete. Indem er selbst auf sein Recht verzichtete und diente, sich erniedrigte. Das heißt, dieses Licht kann nicht aufgehen, wenn wir nicht bereit sind, Schuld von anderen, also ich muss vorsichtig formulieren, aber sozusagen nicht, dass wir für andere Menschen sterben können, aber dass wir bereit sind, anderen zu dienen und notfalls sogar dafür bestraft werden, verurteilt werden, angegriffen werden, dass wir bereit sind, unser Ego in den Staub zu legen. Nur so kann man die Wahrheit präsentieren und gleichzeitig immer den Nächsten lieben. Und das wird in der Endzeit sich zeigen, wenn Menschen tatsächlich ihre Nächsten lieben, obwohl sie für die Wahrheit verfolgt werden. Wenn diejenigen, die die Wahrheit hochhalten, wenn dann, nicht wahr, das Sonntagsgesetz kommt und die ganzen Dinge eintreten, wenn dann Menschen die Wahrheit des Gesetzes hochhalten und gleichzeitig ihre Peiniger lieben, dann wird man Gnade und Wahrheit sehen. Dann geht die Herrlichkeit Gottes auf. Das heißt, Jesaja 60 ist nicht einfach nur mehr Mission. Schneller, lauter, kräftiger, die haben es noch nicht gehört, auf sie! Sondern Jesaja 60 beschreibt die Erleuchtung der Erde durch den Charakter der Verkündiger. Das ist ein entscheidender Punkt. Ohne dass der Charakter der Verkündiger Jesus widerspiegelt, können wir alles Geld der Welt ausgeben. Die Wiederkunft Jesu würde nie eingeleitet werden, selbst wenn jeder irgendwie mal eine Bibelstunde bekommen hat. Ja. Ah. Ja. Yeah. Ja. Genau. Absolut. Weil er mit dem Vater verbunden war, war der Charakter des Vaters auch sein Charakter. Ja, und das gleiche ja mit uns. Ja, wir können nur Frucht bringen, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, werden wir immer letztendlich diese Frucht bringen. Das ist die Idee. Wenn wir sie aber nicht bringen, könnte es sein, dass es uns an der Verbindung zu Jesus mangelt. Denn von Jesus kommen immer zwei Dinge, nämlich Gnade und Wahrheit. Ja, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und von ihm haben wir empfangen Gnade um Gnade. Wenn es uns an Gnade oder an Wahrheit fehlt, fehlt es uns eigentlich an einer gesunden Bindung zu Jesus. Ja. Noch dazu, ne? Ja. Das ist ja die Idee, dass dieses Licht nicht ewig leuchten wird, sondern dann kommen irgendwann die Plagen und dann ist die Gnadenzeit vorbei. Das heißt, der Johannes springt hier in Offenbarung 18 nochmal zurück, nachdem er gezeigt hat, was in 16 und 17 die Ungläubigen erwarten wird, zeigt er in 18 quasi die letzte Bemühung Gottes, wie das verhindert werden könnte. Ja. Jetzt, zurück zu Jesaja 60. Was wird passieren, wenn die Herrlichkeit des Herrn über dem Volk Gottes aufgeht und sie sich aufmachen, weil der Charakter Gottes, die Gerechtigkeit Gottes, die zu uns kommt, die wir jetzt im Römerbrief lernen, durch den Glauben, ja, wenn diese Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird, diese kraftvolle Gerechtigkeit, die geoffenbart, was sagt der Paulus? Worin offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes? Römer 1, Vers 16. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes, worin offenbart sie sich? Ja, genau. Er sagt, im Evangelium. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium wird gepredigt. Was und gelebt. Schaut mal in Vers 3. Was ist das Resultat von dieser Bewegung? Die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Also was ist so attraktiv plötzlich an der Verkündigung? Das glänzt, ja, es ist nicht der Verkündiger selbst, der so attraktiv ist, sondern die Herrlichkeit Gottes, die über ihm aufgegangen ist. Ja, weil plötzlich, was heißt plötzlich? Weil endlich, nicht plötzlich, weil endlich Christen wie Christus leben. Ja, als Jesus auf der Welt war, der konnte sich vor Zuhörern kaum retten, oder? Die sind zu ihm gekommen. Jesus hat nicht viel Geld ausgegeben für Werbung, oder? Jesus war einfach, der er war und hat, wann immer er konnte, über das Wort Gottes geredet und es fing an mit zwei Leuten und es waren irgendwann so viele, dass er nicht mehr treten konnte. Ja, die kamen von überall, ja, von den Heidenvölkern, haben wir studiert im Seminar der Ersehnte, aus Syrien und aus Phönizien und aus Edom, überall kamen sie her. Und das Gleiche soll wieder passieren. Die kommen dann, die rennen uns die Bude ein. Das ist, was nicht nur Jesaja 60 sagt, was auch Jesaja 2 sagt, wo es heißt, dass die Heidenvölker alle zum Berg Zion kommen werden, ja, und sagen, lasst uns dahin gehen, dort wird das Gesetz gepredigt werden. Wolltest du sagen, Jesaja 2, oder? Micha 4, gleiche Prophezeiung, nur vom anderen Propheten, ganz genau. Aber lasst uns noch eine andere Stelle anschauen, in Hesekiel 43. Wolltest du das sagen? Sehr gut. Hesekiel 43, Vers 2 bis 4. Ihr kennt ja vielleicht Hesekiel. Am Ende gibt es diese vielen Kapitel über den Tempel, der nie gebaut worden ist. Ja, der eigentlich hätte ja gebaut werden sollen, das wäre eine große Sache gewesen, aber der Unglaube hat es verhindert. Aber schaut mal hier in Hesekiel 43, Vers 2. Wir können auch Vers 1 lesen. Und er führte mich zum Tor, zu dem Tor, das nach Osten liegt, und siehe, da kam die Herrlichkeit des Gottes Israels von Osten her, und seine Stimme war wie das Rauschen großer Wasser und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Machen wir mal bis dahin. Ja. Die Herrlichkeit des Herrn, seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Kommt euch das bekannt vor? Das Rauschen vieler Wasser? Wo kennen wir das? Offenbarung, wo? Eins, wer spricht und es klingt wie das Rauschen vieler Wasser? Jesus. Ja? Und da in Offenbarung 1 kommt Jesus vom Himmel herab zu Johannes. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne und hat eine Botschaft für die Menschheit. Ja? Und seine Stimme leuchtet, seine Stimme rauscht, wie das Wasser schaut. Das ist interessant. Man könnte eigentlich fast noch weitergehen. In Offenbarung 1 kommt Jesus vom Himmel herab zu Johannes, gibt ihm eine Botschaft. In Offenbarung 10, also in Johannes 1, in Offenbarung 1 ist die Botschaft für die gesamte Christenheit, ja, das gesamte christliche Zeitalter. In Offenbarung 10 kommt Jesus vom Himmel herab, zumindest symbolisch, mit einer Botschaft für die Endzeit ab 1798, Müllerbewegung. Dann kommt Dreifach Engelsbotschaft. Offenbarung 18 kommt der Engel nochmal. Das ist wieder die Botschaft Jesu. Später kommt heraus aus ihr mein Volk. Das ist also, ist wie so, wie mehrere Akte in einem Drama. Ja, immer wieder hat Jesus eine Botschaft an das Volk. Die Stimme, die, wie das Rauschen großer Wasser. Und gibt es in Hesekiel noch eine Stelle, wo es um die Herrlichkeit Gottes geht und den Tempel? Das ist hier nicht ohne Grund, dass er sagt, die Herrlichkeit des Herrn kommt wieder zum Tempel zurück. In Kapitel 10. Was passierte in Kapitel 10? Können wir kurz nachschauen. Was passiert in Kapitel 10? Brauchen wir nicht alles lesen, aber ihr seht schon an der Überschrift. Was ist in Kapitel 10 passiert? Steht schon in, in der Überschrift. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. So, die große Idee ist, am Anfang des Buches Hesekiel, da beschreibt Hesekiel durch diese vielen, durch verschiedene Visionen, wie die Herrlichkeit den tatsächlichen Tempel verlässt. Warum verlässt die Herrlichkeit Gottes den Tempel dort in Hesekiel 10? Was ist denn da los? Die ganzen Gräuel, Kapitel 8, nicht wahr? Erinnert euch daran an die Kritzelzeichnungen, die Götzen, das Götzenbild der Eifersucht, dann die Frauen, die dann so in der Nebenkammer für den Tammuz weinen, dann die 25 Männer, die zwischen Vorhalle und Altar stehen und die Sonne heimlich anbeten. Und weil diese Gräuel stattfinden, verlässt die Herrlichkeit den Tempel. Und dann wird Israel geschlagen, der Tempel wird zerstört. Also das ist jetzt so die ganz grobe Fassung von Hesekiel. Ja? Also Hesekiel beginnt, Probleme im Volk Gottes, Sünden, die Herrlichkeit verlässt den Tempel. Und dann wird das Volk in die Gefangenschaft endgültig geführt. Am Ende ist es so hoffnungslos, dass sie sagen, wir sind wie Totengebeine. Ja, keine Hoffnung mehr. Und was sagt dann Gott in Hesekiel 37? Der Geist Gottes ist in der Lage, selbst die trockenen Totengebeine wieder zu beleben, wieder eine Armee zu machen. Und er gibt die Vision, wir könnten wieder alle zurückgehen, wir könnten wieder den Tempel aufbauen und dann würde die Herrlichkeit des Herrn wieder zurückkehren. Das heißt, wann würde die Erde erleuchtet werden mit der Herrlichkeit Gottes? Wenn etwas zum Tempel zurückkehrt, was in der Zwischenzeit vom Tempel weggegangen ist. Also eigentlich keine neue Herrlichkeit, sondern etwas, was da eigentlich schon da war, was aber wieder verloren gewesen ist. Das ist die Idee von Wiederherstellung. Findet man immer wieder. Wir glauben, dass wir den ursprünglichen Eifer und Glauben der Pioniere wiederherstellen sollen, oder? Das, was in der Zwischenzeit verloren gegangen ist, Stichwort Laodicea, soll wiederhergestellt werden. Wenn man das größer fasst, den Eifer und den Glauben der Urchristen, der im Mittelalter verloren gegangen ist, soll wiederhergestellt werden. Wenn man es noch größer fasst, die Herrlichkeit, die die Menschen hatten vor dem Sündenfall, die durch die Sünde verloren gegangen ist, ist die ermangelnde Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, Römer 3, soll wiederhergestellt werden. Das heißt sofort, dass die Erde erleuchtet wird mit der Herrlichkeit Gottes, hat etwas mit der Wiederherstellung etwas zu tun, was durch die Sünde, durch die Gräuel verloren gegangen ist. Ja. Richtig. Genau. Das Jesaja 58 beschreibt ja im Grunde genommen das, was Jesus getan hat. Jesus hat nicht lang und breit gefastet und hat gehofft, dass die Leute sehen, dass er fastet. Er hat einfach den Menschen geholfen. Ja, und das ist wenn Ellen White von der medizinischen Missionsarbeit spricht, meint sie das, dem anderen helfen, ohne dabei beachtet zu werden, dass man sie auf die Schulter klopft und sagt, schaut her, was ich Tolles getan habe. Und also ihr seht diese Idee von der Herrlichkeit, die wieder zurückkommt. Es geht also nicht darum, dass jetzt die Christen der Endzeit heiliger sein müssen als andere. Ja, es geht einfach um eine Wiederherstellung. Übrigens, schaut mal mit mir in Apostelgeschichte. Da habt ihr auch diese Idee der Wiederherstellung. In Apostelgeschichte 3, da spricht der Paulus im Zuge, Petrus, danke, der Paulus spricht auch noch nicht, der spricht auf der anderen Seite noch. Der spricht zu der Zeit noch im Sanhedrin. Apostelgeschichte 3, Vers 20 und 21. Und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Heißt also, Gott, wann kommt Jesus wieder? Schaut den Vers genau an, wann kommt er wieder? Wenn etwas wiederhergestellt ist, ja, die Herrlichkeit, das wissen wir aus Hesekiel, aber nach dem Vers, was muss wiederhergestellt werden? Was muss wiederhergestellt werden? Die Wiederherstellung all dessen? Die gesamte prophetische Botschaft der Bibel. Und zwar nicht nur intellektuell im Sinne von die Glaubenspunkte, ja, richtiger Anbetungstag, richtiges Verständnis vom Zustand der Toten, richtige Heiligtumslehre, sondern vor allem das, was eigentlich mit der Botschaft ja bezweckt werden sollte. Gott wollte ja keine theologisch informierten Sünder. Er wollte Menschen, die den Charakter Gottes widerspiegeln. Das war vom Anfang der Schöpfung an so und geht durch den gesamten Erlösungsplan durch. Ja, sie sollten, die haben am ersten Tag ihrer Sünde haben sie das Kleid Jesu bekommen, damit sie ihn reflektieren. Ja, darum geht es eigentlich in all dem, was die Propheten sagen. Die Botschaft der Propheten war schon immer das Evangelium. Und all das das können wir, Offenbarung 10, Entschuldigung, fällt mir noch kurz ein. Bevor wir zum Schluss, Offenbarung 10, schaut mal. Offenbarung 10. Ist das Offenbarung 10? Nee, ist nicht Offenbarung 10. Doch, ist Offenbarung 10, natürlich. Offenbarung 10, Vers 7. Da habt ihr die gleiche Idee. Offenbarung 10, Vers 7. Das ist dann in der siebten Posaune. Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er in die Posaune stoßen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Knechten, den Propheten, als Heilsbotschaft verkündet hat. Heilsbotschaft, ein anderes Wort für Heilsbotschaft, Evangelium. Prophetisches Evangelium nennt die Bibel das Geheimnis Gottes. Was sagt die Bibel sonst über das Geheimnis Gottes? Wie wird das beschrieben in der Bibel, das Geheimnis Gottes? Das Evangelium, genau. Der Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis unter den Heiden, sagt er. Das Geheimnis unter den Heiden, weltweite Mission, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das sagt, das ist das Geheimnis Gottes und das sagt Offenbarung 10, soll vollendet werden. Das ist noch nicht vollendet in Offenbarung 10. In Offenbarung 10 kommt der Engel wieder und sagt, hier ist das Buch Daniel. Ja, es wird eine Enttäuschung geben, aber dann ab 1844 wird es keine prophetische Zeit mehr geben, sondern wenn alle prophetische Zeit vorbei ist, muss vollendet werden das Evangelium. Und zwar nicht, indem noch Jesus was tun muss, sondern indem das, was Jesus in uns tut, zur Vollendung kommt. Ja. Ja. Ganz genau. Und wir könnten in Daniel 12, Vers 3 natürlich auch, was wir in der Bergpredigt angeschaut haben, nicht wahr? Ihr seid das Licht der Welt und da gibt es viele Texte. Zum Ende möchte ich aber mit euch noch ganz kurz zwei Bibelverse anschauen. Oder nie. Machen wir das nächste Mal. Dann müssen wir nicht so durchhetzen. Es gibt noch zwei entscheidende Stellen im Alten Testament zur Herrlichkeit Gottes. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr die schon zu Hause mal suchen. Und dann können wir die das nächste Mal ausführlich besprechen, weil sollten wir genauer anschauen und nicht nur in einer Minute durchhetzen. Nächste Woche nicht, aber dann in 2 Wochen können wir dann diesen Vers zu Ende machen. Für heute, glaube ich, wird uns ganz deutlich, was wir brauchen, ist nicht mehr Geld und nicht mehr Bücher und nicht mehr Technik. Was wirklich am Ende das Werk zum Abschluss bringt, ist, dass das Evangelium sichtbar wird. Dass es über uns so sichtbar wird, dass wir nicht erst den Leuten das Evangelium lange erklären müssen, sondern sie sehen, hier ist jemand, der ist gleichzeitig wahr und gnädig. Der steht für die Wahrheit und ist trotzdem absolut liebevoll. Diese Kombination ist so selten, dass man sie wirklich attraktiv findet. Die Leute fanden das bei Jesus attraktiv, und wenn Jesus in uns ist, wird das auch die Menschen zu uns bringen. Das heißt, der Schlüssel, damit wir endlich Offenbarung 18 auch erleben, ist, dass wir uns Tag für Tag mit Jesus so verbinden, dass er durch uns wirken kann. Dass er, der das Licht der Welt ist, uns zum Licht macht. Wollen wir noch gemeinsam beten und Gott darum bitten? Lass uns gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, was für ein grandioser Text. Was für eine grandiose, wunderbare Vision, dass deine Herrlichkeit, deine Gerechtigkeit, dein Charakter der ganzen Welt offenbart werden wird. Nicht, weil wir mehr Geld ausgeben für Technik und weil wir fleißiger irgendwelche Bücher verteilen oder Dinge erklären, sondern weil du verheißen hast, dass dein Charakter sich in unserem Leben zeigt und dass wir deswegen aktiv werden, dass wir uns aufmachen werden, weil deine Gerechtigkeit über uns sichtbar wird. Und so möchten wir dich bitten, dass wir jeden Tag die Zeit finden, die wir brauchen, um uns mit Jesus zu beschäftigen, dass wir durch das Anschauen seiner Herrlichkeit verwandelt werden in dasselbe Bild, dass wir bereit sind, so wie Jesus Opfer zu bringen, dass wir bereit sind, die Schuld auf uns zu nehmen, wenn andere uns Schlechtes tun wollen, wenn wir bereit sind, unser Ich auf den Altar zu legen. Wir möchten dich bitten, dass wir bereit sind, für andere zu dienen und so das Leben von Jesus zu imitieren. Schenk du uns deinen Heiligen Geist, denn ohne den, das wissen wir, ist das alles nicht möglich. Erfülle du uns mit dem Heiligen Geist und lass uns zu Lichtern werden in dieser Welt. Im Namen Jesu. Amen.